Herzlich willkommen zur Predigt der FEG Dresden. Wir wünschen dir eine gewinnbringende Zeit. Mehr Informationen zu unserer Gemeinde findest du unter dresden.feg.de.
Liebe Freunde, wir gehen auf unsere Jüngerschaftsreise in die 11. Etappe. Freiheit in Christus, wer als Gast hier ist, knapp 400 Leute aus der Gemeinde machen zusammen einen Jüngerschaftskurs, einen nicht einen Alpha-Kurs für die ersten Schritte im Glauben, sondern eher was so wie ein Beta-Kurs, so eine Vertiefung. Danke, dass ihr so viele dabei seid. Wir erhalten zahlreiche Rückmeldungen, Timmy und ich. Und diese Rückmeldungen gehen von super gut bis nichts für mich oder zu plump. Und mir ist Folgendes aufgefallen. Das, woran der ein oder andere sich von euch stößt, daran habe ich mich auch schon gestoßen, als ich den Kurs letztes Jahr gemacht habe. Also mancher Redner redet so langsam, dass man beim Video in doppelte Geschwindigkeit stellen muss, um nicht einzuschlafen. Genau. Manche Fragen sind zu oberflächlich oder es sind Ja-Nein-Fragen, wo man denkt, Mensch, das hat man doch irgendwann schon in der Schule gelernt, dass man offene Fragen stellen muss. Ne? Kann man sich auch drüber aufregen. Manche Aussagen von Referenten waren vielleicht auch ein bisschen unglücklich. Wer den Kurs mitmacht, weiß, ich habe auch schon mal thematische Sachen korrigiert, wo ich sage, das passt jetzt nicht ganz so. Timmy und ich wurden gefragt, warum wir so begeistert sind von diesem Kurs. Wenn wir doch von diesen Schwächen wussten. Und das will ich gern mit euch nochmal teilen. Wir haben das schon in der Ankündigung dieses Kurses immer wieder gesagt. Es sind drei Dinge, die uns angetrieben haben, diesen Freiheit in Christus Kurs zu machen. Das erste ist, der Kurs trimmt uns darauf, Gottes Wahrheiten zu verinnerlichen. Nicht einfach zu sagen, ja, das steht zwar in der Bibel, aber ich erlebe das halt anders. Nein, Gottes Wahrheit bleibt wahr und unser Herz wird davon eingenommen. Wenn wir uns Gottes Wahrheiten aussetzen, wird sich unser Herz irgendwann ergeben und diese Wahrheit annehmen. Davon, wer wir sind, da geht es viel in diesem Kurs rum, wer sind wir als Kinder Gottes? Was hat uns Gott zugesprochen? Wozu hat er uns berufen? Kommt dann nächste Woche dran. Aber das ist das Erste. Dieser Kurs, der trimmt uns darauf, Gottes Wahrheit zu verinnerlichen und dran festzuhalten, nie dran vorbeizugehen. Das Zweite ist, wir bekommen Werkzeuge an die Hand, wir miteinander. Da gibt es diese Wahrheitskarten, wo Wahrheiten über Gott draufstehen und die Aufgabe, sprich die aus, nimm das immer wieder zur Hand, wenn du merkst, diese Wahrheit ist angegriffen. Oder wo so eine Gegenüberstellung wir an die Hand gekriegt haben, ich sag der Lüge ab, dass ich allein und verlassen bin zum Beispiel und ich halte die Wahrheit fest und stelle mich auf die Wahrheit, dass Gott mit mir ist, dass ich in Jesus geborgen bin. Und alles bündelt sich am Ende im Festungszerstörer. Da geht es am Schrittetag, ging es darum, wer es noch nicht gemacht hat. Das Video gibt es ja auch dazu. Für alle, die den Kurs nicht machen, kurz erklärt, was der Festungszerstörer ist. Da geht es darum, Lügen zu erkennen, die ich über Gott glaube, die ich über mich glaube, über andere. Und diese Lügen zu benennen. Also sowas wie, dass du vielleicht geglaubt hast, ich bin verlassen und allein. Ich bin vergessen oder ich bin nutzlos. Oder so eine Lüge wie, übermäßiges Essen bringt mir dauerhaften Trost. Oder ich kann einfach der Versuchung nicht widerstehen, Pornos anzugucken, das ist halt bei mir so. Naja, oder meine Leistung macht mich wertvoll. Oder ich kann meiner Mutter einfach nicht vergeben. Lauter solche Lügen, das ist das Erste, die zu benennen. Das Zweite zu sagen, welche Auswirkungen hat das in meinem Leben? Der dritte Schritt in diesem Festungszerstörer ist, in der Bibel zu gucken, welche Wahrheit steht dem entgegen. Und das vierte ist, dann diese Wahrheit zu deinem Bekenntnis zu machen. Und das immer wieder, bis dein Herz davon eingenommen ist und diese Lüge Leine zieht. Also nochmal, warum sind Tim und ich so begeistert von diesem Kurs, obwohl wir auch von den Schwächen wussten? Das erste ist, wir werden dort miteinander auf Wahrheit, auf Gottes Wahrheit getrimmt, sie zu verinnerlichen. Das Zweite ist, wir bekommen Werkzeuge an die Hand, mit denen wir im Alltag gut vorangehen können. Und das Dritte ist, wir gewinnen dadurch eine gemeinsame Sprache. Wenn wir in Zukunft in Begegnungen der Gemeinde merken, dass jemand da eine Lüge in seinem Leben glaubt, Weil du merkst es an dem, wie er redet oder wie er sich verhält, wie er reagiert. Dann gehen wir nicht mehr einfach drüber weg, sondern wir sprechen das liebevoll an. Und wir wissen auch, wie wir damit umgehen, miteinander. Wir können uns gegenseitig helfen, solche Festungen einzureißen. Ich habe schon manches Mal Dinge bei mir festgestellt und dachte, naja, ist halt so. Oder auch bei anderen dachte, naja, gehe ich halt drüber weg. Aber das ist am Ende lieblos. Wenn dir was auffällt und du gehst drüber weg, damit ist jetzt Schluss, deswegen dieser Kurs. Damit Gott immer mehr Raum gewinnt in uns. Und wenn dir die Fragen nicht tief genug sind in einer Lektion, hey, dann stell tiefgründigere Fragen selber. Das kriegst du hin. Und wenn du merkst, dass ein Thema zu oberflächlich angesprochen ist, vielleicht ist es jetzt zu platt, was ich sage, aber ich würde denken, hey, freu dich, dass Jesus dich schon tiefer geführt hat. Und bring das in das Gespräch ein. Aber lass keine Lügenfestung in dir stehen, die der Heilige Geist dir zeigt. Dulde keine Lügenfestung in deinem Hauskreis, wo du merkst, hey, das ist doch nicht so, wie das Herz von Jesus schlägt, so das, was hier gerade pulsiert unter uns. Sprich das an. Und deswegen sind wir von diesem Kurs begeistert. Und deswegen kann ich euch nur danken für euer Vertrauen, für euer Mitgehen. Und weiter mitgehen ist ja noch nicht zu Ende. Und wir haben das gemacht, weil wir glauben, dass das unsere Gemeinde auf Jahre hin prägen wird, unsere Kultur, unser Miteinander. Und jetzt in der 11. Etappe, 11. Lektion geht's drum, wie lebe ich gesunde Beziehungen? Und ich greife heute wieder einen Aspekt raus aus diesem Thema und versuche den zu vertiefen. Ich möchte mit euch über Ich-Bezogenheit reden. Jemand sagte mal, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber sagte, das ist die Wurzel allen Kummers. Und weil Jesus was dazu zu sagen hat, rede ich drüber. In der Nacht vor seiner Kreuzigung konfrontierte Jesus seine Jünger mit ihrer Ich-Bezogenheit. Er sagte zu ihnen, ihr erinnert euch, dass ich zu euch gesagt habe, ich gehe weg und ich komme wieder zu euch. Wenn ihr mich wirklich lieben würdet, würdet ihr euch freuen, dass ich zum Vater gehe. Denn der Vater ist größer als ich. Wenn ihr mich wirklich lieben würdet, würdet ihr euch freuen. Schwere Kost, oder? Jesus sagt zu ihnen, Leute, wenn ihr mich wirklich lieben würdet, wärt ihr nicht so deprimiert. Ihr fühlt euch nur so, weil ihr wieder mal nur an euch denkt. Ihr sagt, Mann, was habe ich alles aufgegeben, um dein Jünger zu sein? Meine Pläne, meine Hoffnung, mein Fischereibetrieb habe ich an den Nagel gehängt. Und was geschieht mit mir? Falls du nicht der Messias bist, werde ich auch gekreuzigt? Jesus konfrontierte sie dazu, dass sie kurz vor diesem Moment noch darüber gestritten haben, wer der Größte im Reich Gottes sein wird. Also auch so eine Festung, ne? Die in unseren Gedanken ist, wir müssen immer die Größten sein. Wir müssen unseren Platz behalten, unbedingt. Denen ging es damals, wie es uns heute geht. Wir haben gestritten, wer Außenminister wird, wer Innenminister, wer Verteidigungsminister und so weiter. Und Jesus sagte zu ihnen, seid nicht so ich-bezogen. Freut euch lieber drüber, dass ich zu meinem Vater gehe. Du könntest jetzt denken, dass das zu krass ist, was Jesus da von seinen Jüngern erwartet. Weil das ist ja menschlich, dass die Jünger sich um ihre Zukunft gesorgt haben. Also in dieser Situation, kurz vor der Kreuzigung, die ganze Stimmung war aufgeladen in Jerusalem. Hat Jesus kein Mitgefühl? Merkt er denn nicht, dass die sich Sorgen machen? Natürlich merkte Jesus das. Und ja, das ist menschlich, wie die Jünger reagiert haben, aber es ist nicht das, wozu Jesus sie berufen hat. Und es ist nicht das, wozu Jesus dich berufen hat. Es ist nicht das, was er in deinem Herzen hofft zu finden. Und wenn dir solche Ich-Bezogenheit bekannt ist, dann ist es auch so eine Festung, eine Lügenfestung in deinem Herzen, die Jesus einreißen will. Ihre Ich-Bezogenheit war die Ursache für ihren Kummer. Hätten sie Jesus wirklich mehr geliebt, als sich selbst, dann hätten sie darüber gejubelt, als Jesus sagte, ich gehe zurück zum Vater im Himmel. Hätten gesagt, yippie-yay, du gehst jetzt schon dorthin. Wir kommen irgendwann nach. Aber stattdessen trauerten die über ihren Verlust. Oh Jesus, dann bist du ja weg. Was machen wir dann ohne dich? Hatte ihnen Jesus zwar schon alles gesagt, aber das konnten die alles nicht sehen, weil sie nur sich gesehen haben. Und nochmal, denn menschlich nachvollziehbar. Aber es ist nicht das, worauf Jesus in deinem Herzen hofft. Es ist menschlich nachvollziehbar, weil wir uns mit unserem Ego so gut auskennen. Wie stark ist dein Leben von Stolz geprägt, von deinem Ego, von Krisen, von Zorn, von Kummer? Das hat was mit einem Satz zu tun, den Jesus mal gesagt hat. Ich lebe es vor. Der sagte mal, wer mir nachfolgen will, muss mich mehr lieben als Vater und Mutter, Frau und Kinder, Brüder und Schwestern. Ja, mehr als sein Leben. Sonst kann er nicht mein Jünger sein. Jesus merkte, seinen Jüngern geht es nur um sich. Die sehen nur sich. Die können ihn gar nicht sehen. Aber er hat ihnen gesagt, ihr könnt nicht meine Jünger sein, wenn ihr nicht mich mehr liebt als euch selber. Wenn es euch nicht mehr um mich geht als um euch. Schwierige Situationen offenbaren ja oft, was wirklich in unserem Herzen vorgeht. Und es spielt keine Rolle, ob es sich dabei um finanziellen Druck handelt oder um Beziehungsstress oder vielleicht sogar den Verlust des geliebten Menschen. Am Ende entscheiden wir selber, ob aus solchen Herausforderungen Krisen werden oder nicht. Denn es hat viel damit zu tun, ob du deinem selbstsüchtigen Ego freie Hand lässt oder ob du Jesus erlaubst, dein Herz zu verwandeln, dass du ihn mehr liebst als dein Leben. Ich-Bezogenheit ist meistens der Grund, warum Verletzungen in Beziehungen zu Krisen werden. Ich-bezogene Menschen nehmen Anstoß an allem Möglichen. Die finden Gelegenheiten, sich über die einfachsten Dinge aufzuregen. Und dann folgen sie diesem ausgetrampelten Pfad runter in Traurigkeit, Entmutigung, Niedergeschlagenheit, in Selbstmitleid, in Vorwürfe und so weiter und so fort. Warum? Weil sie sich voll und ganz mit sich selbst beschäftigen. Sie, wir können auch von uns reden, ne? Weil wir dazu neigen, uns so mit uns selber zu beschäftigen. Und wenn du mal selber wieder da drin steckst, dann tritt mal einen Schritt zurück und frag dich, warum stehe ich an diesem Punkt? Warum fühle ich so, wie ich fühle? Warum bin ich so geknickt? Warum bin ich so verletzt? Ist mein Ego gerade in Mitleidenschaft gezogen worden? Hast du schon mal drüber nachgedacht, dass eine Leiche nicht beleidigt sein kann? Also ich gebe zu, ich denke da selten drüber nach. Aber ich habe als Kind 300 Leute unter die Erde gebracht, also ich war Kreuzträger. Ich bin immer mit einem Kreuz vor dem Sarg hergelaufen. Habe tatsächlich nie drüber nachgedacht, ob die jetzt beleidigt von mir sind oder nicht. Aber es ist vielleicht mal ein interessanter Gedanke. Du kannst einem Toten alles mögliche Böse ins Gesicht sagen. Der wird nicht beleidigt sein. Die Bibel sagt, dass du dich für tot halten sollst. Ich lese dir das vor, steht im Römerbrief. Dort steht, deshalb haltet daran fest, ihr seid für die Sünde tot und lebt nun durch Christus Jesus für Gott. Haltet daran fest, ihr seid für die Sünde tot und lebt nun durch Christus Jesus für Gott. Warum bist du so schnell verletzt, wenn man dir was sagt oder antut? Warum hast du so viele Probleme in deinen Beziehungen? Schlicht und ergreifend, weil dein Ego immer noch lebendig ist. Obwohl Jesus sagt, halt dich dafür tot. Dein Ego regiert dich und nicht deine Liebe zu Jesus. Die Bibel sagt, Sprüche 13, Vers 10, Stolz führt zu Streit. Das ist auch so eine Wahrheit der Bibel. Stolz führt zu Streit. Steht nicht, Stolz führt manchmal zu Streit oder ab und zu kann es vorkommen, dass dein Stolz zu Streit führt. Dort steht, Stolz führt zu Streit. Punkt. Und Gottes Wort lässt dir keinen Spielraum, dich deiner Verantwortung zu entziehen. Früher oder später wirst du mit dieser Tatsache konfrontiert. Denn Stolz führt immer zu Streit. Jesus lebte uns ja vor, wie wir leben sollen. Er hat gesagt, ein Beispiel habe ich euch gegeben. Lebt so. Und Jesus liebte den Vater im Himmel mehr als alles andere. Sein eigenes Leben bedeutete ihm nichts im Vergleich zu seiner Liebe zu Gott. Und deshalb suhlte er sich nicht im Selbstmitleid, als seine Jünger ihn verlassen haben. Und er suhlte sich nicht im Selbstmitleid, als die Pharisäer und Schriftgelehrten und die Führer des jüdischen Volkes ihn ans Kreuz haben schlagen lassen. Er liebte nicht nur Gott mehr als sein eigenes Leben, er liebte sogar seine Jünger und sogar seine Feinde mehr als das, was mit ihm geschieht. Nur deswegen hat er dann gebetet, Vater, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Natürlich könntest du jetzt wieder denken, meine Güte, Frank, was erzählst du heute? Das ist Jesus. Das sind aber doch nicht wir, wir sind Menschen. Ja, schön wieder eine Lügenfestung in deinem Herzen, dass du mal angehen solltest. Denn nicht lange nach der Kreuzigung von Jesus Christus wurde Stephanus, einer seiner ersten Nachfolger, gesteinigt. Und an Stephanus wird deutlich, dass die Liebe zu Jesus Christus in uns das Gleiche vollbringt. Während er zu Tode gesteinigt wurde, betete er, Herr, rechne ihnen ihre Sünde nicht zu. Ich habe mich gefragt, wie unsere Beziehungen untereinander in Familie, am Arbeitsplatz, in Gemeinde aussehen würde, wenn diese liebevollen Gedanken das wären, was uns bewegt, wenn uns jemand verletzt. Ach, Jesus, rechne ihm das nicht zu. Eine Frau, die von ihrer Schwiegermutter lange Zeit gepeinigt wurde, gemobbt, hat es mal gebetet, sagt, Jesus, wenn sie mal stirbt und vor dir steht, will ich nicht, dass du sie auch nur mit einem Wort darauf ansprichst, was sie mir angetan hat. Ein Kriegsveteran, der in Vietnam gekämpft hat, erzählte mal Folgendes. Er sagte, dass er Jesus mehr liebte als sein eigenes Leben, als er dort im Schlachtfeld lag. Und obwohl von allen Seiten Angst und Tod und Gefahr auf ihn und seine Kameraden eindrang, umgab ihn die Gegenwart Gottes und ihn sein Herz wie eine Schutzhülle, schrieb der. Der erzählt, als die 5000 nordvietnamesischen Soldaten, die uns umzingelt hatten, dann angriffen, konnte ich nur beten, Vater im Himmel, diese Männer kennen dich nicht. Ich hoffe, dass ich keinen von ihnen töten muss. Der schrieb, ich verlor keinen einzigen Gedanken daran, was mir zustoßen könnte, denn ich war zu sehr damit beschäftigt, für die heranrückenden gegnerischen Truppen zu beten. Sie waren schon so nahe, dass ich das Mündungsfeuer ihrer Waffen sah, doch Angst konnte mir nichts anhaben. Ich befand mich außerhalb meiner selbst und betete für sie. Gott, bitte berühre sie irgendwie. Und am Schluss sagt er, Angst kann dich nur befallen, wenn du über dich selbst nachdenkst. Aber es ist doch menschlich. Ja, es ist menschlich. Aber Jesus Christus lebt in dir, dass du mehr bist als ein Mensch, dass du ein Kind Gottes bist. Die Bibel sagt, geht freundlich miteinander um, seid mitfühlend und vergebt einander so, wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Kennt ihr das noch? Haben wir vor 2 Jahren gelernt. Jesus würde dich niemals zu etwas auffordern, wozu du nicht in der Lage bist. Niemals würde er das tun. Dadurch, dass Jesus Christus mit all seiner Liebe in uns lebt. Mit dieser Agape geht es im Kurs jetzt drum. Dadurch, dass Jesus mit seiner Liebe 100% in uns lebt, haben wir die Kraft zu vergeben und allen Menschen gegenüber in Liebe zu leben. Reiß diese Lügenfestung in deinem Herzen ein, die dir was anderes erzählen, die dir Ausnahmen genehmigen, bei deinem Chef oder bei dem Lehrer oder bei dem Verwandten oder wie auch immer. Unser Ego sagt uns, dass wir andere so behandeln sollen, wie sie es verdienen. Jesus erlaubt dir das nicht. Mir auch nicht. Jesus erlaubt es meiner Frau nicht, mich so zu behandeln, wie ich es verdient habe. Und mir erlaubt es auch nicht, meine Frau so zu behandeln, wie sie es verdient hat. Ich zerstöre ja nur ungern eure Illusionen, aber ich bin genauso ein Mensch wie ihr. Fragt meine Frau, meine Kinder. Ja, die kennen mich in meinen besten Momenten. Die kennen mich aber auch in meinen schlimmsten Momenten. Katharina hätte viele Gründe, mich nicht mehr zu lieben. Die Bibel fordert mich auf, meine Frau so zu lieben, wie Jesus Christus sie liebt. Sie hätte genügend Grund zu sagen, Frank, du tust nicht, wozu Jesus dich auffordert. Deswegen tue ich das dir gegenüber auch nicht. Aber Liebe und Barmherzigkeit und Gnade sorgen für viel bessere Beziehungen, als wenn du dem anderen so gegenübertrittst, wie er es verdient. Wirf deiner Familie nicht vor, dass sie dich nicht behandelt hat, wie du es verdient hättest. Zeig nicht mit dem Finger auf deine Familie, sondern frag stattdessen lieber dich selber, was kann ich für meine Familie, für meine Geschwister Gutes tun? Was kann ich für meinen Chef Gutes tun? Wie kann ich ihm ein Segen sein? Hör auf zu denken, sie hätten es nicht verdient. Meine Güte, du hast es genauso wenig verdient. Und ich genauso wenig. Wenn wir fragen, was wir verdient haben, kann ich einfach sagen, die Hölle. Die Hölle ist der einzige Ort in der Welt, an der es fair zugeht. Denn in der Hölle kriegt jeder, was er verdient hat. Der Himmel ist der Ort, wo es am unfairsten zugeht. Weil es ist nicht fair, dass ein anderer leidet dafür, dass wir die Ewigkeit in Jesu Nähe leben dürfen. Also red nicht davon, das hat er verdient. Keiner von uns hat es verdient, geliebt zu werden. Aber deswegen ist Jesus Christus in diese Welt gekommen, dass er sagt, ich bezahle für alles, was du verdient hättest. Ich nehme das auf mich und ich komme in dich. Christsein ist doch nicht nur, dass wir irgendwelche Wahrheiten für wahr halten, sondern dass Jesus Christus in uns lebt und dass er immer mehr Raum in uns kriegt. Und wenn Leute gegen dir schuldig geworden sind, dann zieh wieder einen Strich, sag, wir sind quitt, fang wieder neu an. Die Alternative dazu ist ja Zorn oder Wut. Und Zorn und Wut äußern sich dann in Selbstmitleid, depressive Gedanken, verletzte Gefühle. Und unser Ego treibt das ja immer noch auf die Spitze, überhöht den Schmerz noch. Aber indem du andere liebst, indem du das tust, was Jesus sagt, ihn mehr zu lieben als dich selber, mehr auf ihn zu schauen, mehr das zu tun, was er von dir verlangt, als das, wozu deine Hormone und dein Ego dich gerade treiben. Wenn du das tust, kannst du in 9 von 10 Fällen Niedergeschlagenheit, Kummer und Verletztheit im Keim ersticken. Wisst ihr, bei Leuten, die Jesus nachfolgen, stellt unser Ego ein Einfallstor für den Teufel dar. Unsere Ich-Bezogenheit ist seine bevorzugte Landezone, auf der er landen will in uns. Und da, wo der Teufel dann regiert, wird das Ich und die Selbstbestimmung immer ganz groß geschrieben. Aber in Gottes Reich, bei Jesus, ist es ganz anders. Deswegen verteidige dieses Einfallstor, indem du dich mit deiner Ich-Bezogenheit auseinandersetzt. Wenn du merkst, das ist tatsächlich eine Festung in meinem Herzen. Lass Jesus an dein Herz ran und immer wieder neu diese Entscheidung treffen. Jesus, ich will dich mehr lieben als mich, mein eigenes Leben. Und ich will das gern meinen Kindern beibringen. Im Leben dreht sich ja nicht alles darum, bedient zu werden oder immer mit Samthandschuhen angefasst zu werden. Unsere Kinder müssen lernen, dass wir durch Geben empfangen. Nicht durch Bekommen und Bekommen, dass wir durch Geben empfangen. So ist es im Reich Gottes. Und wir müssen sie dazu erziehen, für andere gute Dienste zu tun, ihnen zu dienen. Wir müssen ihnen vorleben, Gott mehr zu lieben als unser eigenes Leben. Im Geben seid ihr gesegnet als im Nehmen. Ich will nicht, dass meine Kinder nur sehen, dass unser Vertrauen auf Gott hilfreich ist für die Belange, die uns als Familie, uns als Ehepaar betreffen. Unser Leben, für unser finanzielles Durchkommen, für die Herausforderungen, in denen wir stehen. Das ist zwar schön, aber das kann am Ende auch zur Ich-Bezogenheit werden. Setzt euren Glauben dafür ein, den Nöten anderer Leute zu begegnen und abzuhelfen. Unsere Kinder sollen sehen, dass wir Glauben dafür haben, dass unser Einsatz für andere Menschen, für Gottes Reich, sich immer lohnt und dass wir nie am Ende als die Dummen dastehen, die Gott vergessen hat. Sie müssen sehen, dass wir zuerst nach Gottes Reich leben und uns ausstrecken. In der Bibel steht es so, macht das Reich Gottes zu euren wichtigsten Anliegen. Lebt in Gottes Gerechtigkeit und er wird euch all das andere geben, was ihr braucht. Dein Glauben an Gott, dein Vertrauen auf Gott war nicht dazu bestimmt, in erster Linie für dich selber benutzt zu werden. Wenn du dich darauf konzentrierst, andere zu segnen, wirst du in diesem Prozess selber gesegnet werden. Dein Lebensbedarf ist ein Nebenprodukt dessen, dass du dich von Gott führen lässt, dass du ihn mehr liebst als dein Leben. Deine Versorgung ist ein Nebenprodukt, wo Gott sagt, ich kümmere dich auch drum, keine Angst. Wenn du das in den Blick nimmst, wo Jesus mit dir gemeinsam Leute segnen will, Leute lieben will, aufrichten will. Was sehen deine Kinder an dir? Falls du keine Kinder hast, was sehen deine Freunde an dir? Was sehen meine Kinder an mir? Weil wir gerade bei Kindern sind. Kindern verzeiht man ja, wenn sie im Supermarkt mal einen Wutanfall bekommen, weil sie die Süßigkeit nicht kriegen, die sie wollen. Ist auch wirklich fies, an der Kasse alles so zu deponieren, ne? Tja. Aber bist du vielleicht eine 30 oder eine 40 oder eine 50 oder 60-jährige Göre, die immer noch einen Wutanfall kriegt, wenn sie nicht kriegt, was sie will? Schmollst du und ziehst du dich aus Beziehungen zurück, weil du andere damit bestrafen willst? Oder schikanierst du Menschen vielleicht auch subtil so lange, bis sie angekrochen kommen und sich bei dir entschuldigen? Oder bist du ein Schreihals, der jedem in Hörweite lautstark seine Meinung immer aufdrückt? Sogar Schüchternheit kannst du zu einer Spielart von Ich-Bezogenheit werden, weil ein geringes Selbstwertgefühl auch dann der Ausdruck davon ist, dass deine Gedanken sich um dein Ego drehen. Aber wisst ihr, Gott hat uns zu einem Leben berufen, das auf ihn ausgerichtet ist. Unser Gottesbewusstsein darf und soll und es wird, sage ich gleich dazu, es wird größer sein als unser Ich-Bewusstsein, als unser Selbstbewusstsein. Unser Gottesbewusstsein darf größer werden als unser Selbstbewusstsein. Und du kannst es immer wieder neu entscheiden, deine Ich-Bezogenheit hinter dir zu lassen und wieder den einen in den Mittelpunkt zu stellen, der es verdient hat, in der Mitte zu stehen. Gott, die Liebe in Person. In der Bibel steht mal, Römer 12, Vers 1. Ich ermahne euch nun, Brüder und Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euren Leib hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Also das, was wir hier feiern, ist auch ein schöner Gottesdienst. Aber ein vernünftiger Gottesdienst ist, wenn du dich selber, so wie du bist, Gott hingibst. Das ist das Bild von einem Opferaltar, als die, was da geopfert haben, Gott abgegeben haben. Bring dich, dein Ego, Gott, wie so ein lebendiges Opfer hin. Bitte Jesus, dass er mit seinem himmlischen Feuer dein Ego verzehrt. Das sorgt unter anderem für gute Beziehungen. Das einzige Problem mit so einem lebendigen Opfer ist, dass das kann von diesem Altar wieder runterhüpfen, weil es ja lebendig ist. Deshalb ist dieses Opfern deines Egos etwas, das dein Leben begleiten wird. Jesus mehr zu lieben als dich selbst, ist eine fortwährende, lebenslange Entscheidung. Immer wieder neu. Du kannst dein Ego nicht durch ein einmaliges Gebet zum Schweigen bringen. So funktioniert das nicht. Solange du lebst, wirst du immer wieder vor dieser Herausforderung, vor dieser Entscheidung zu stehen, zu sagen, Jesus, ich will dich mehr lieben als mich. Und das tust du, indem du das hinnimmst, was die Bibel sagt. Achtet euch selbst als tot und als lebendig in Christus. Christus lebt in mir, nicht mehr ich. Wenn du das nicht machst, wird dein Ego Wege finden, seine hässliche Fratze in deinen Beziehungen zu zeigen. Und das Leben bringt uns ja immer wieder vor Herausforderungen, Umstände, in Probleme. Und jede einzelne dieser Situationen nutzt dein Ego, um wieder hochzukommen und nochmal zu versuchen, die Oberhand zu gewinnen. Aber Jesus ist da in uns, um uns anzuleiten, dass wir uns ihm bewusster sind als allem, was mit uns zu tun hat. Freunde, ich glaube nicht, dass Jesus Christus von seinen Jüngern damals enttäuscht war, als er gemerkt hat, die drehen sich viel mehr um sich selber als um ihn. Ich denke nicht, dass er das mit einer Enttäuschung gesagt hat, als er sagte, würdet ihr mich lieben, würdet ihr euch für mich freuen. Ich weiß, das kann man mit so einem enttäuschten Gesicht, so einem Schmollmund. Wenn du mich lieben würdest, dann würdest du nie. Glaube ich nie. Ich glaube nicht, dass Jesus an uns mit großen Erwartungen herantritt, um dann von uns enttäuscht zu sein, wenn wir versagen. Jesus überhäuft uns nicht mit lauter Erwartungen. Ich glaube, auch da ist das Reich Gottes anders, als es bei uns Menschen ist. Gott steht nicht mit lauter Erwartungen vor uns, sondern er steht mit Hoffnung vor uns. Jesus konfrontiert uns mit seiner Hoffnung, dass wir unsere Ich-Bezogenheit eintauschen gegen seine Liebe. Und wann immer wir darin versagen, steht er vor uns nicht enttäuscht, sondern er steht wieder hoffnungsvoll vor uns und macht uns Mut und sagt, ich vergeb dir, tausch dein Ego wieder ein gegen meine Liebe. Das ist der Unterschied zwischen Erwartung und Hoffnung. Erwartung steht da und ist enttäuscht, wenn sie nicht erfüllt wird. Hoffnung steht immer da und sagt, es geht weiter. Und deswegen ist das, worüber ich jetzt gesprochen habe, nichts, was uns niederdrücken muss, sondern etwas, was uns aufrichtet und sagt, Herr, hier bin ich. Ich habe ein Gebet dabei. Und falls du möchtest, kannst du das zu deinem eigenen Gebet machen. Das ist ganz ungewöhnlich für mich, ich habe eine PowerPoint-Präsentation mit. Aber ich dachte, wenn du das zu deinem Gebet machen willst, sollst du wissen, was du betest. Deswegen lese ich das auch Satz für Satz langsam vor. Und du kannst bei jedem Satz entscheiden, oh, das ist mir zu steil, nee, will ich nicht. Aber wenn du möchtest, dann bet das gerne mit. Vater im Himmel, ich treffe die Entscheidung, mich heute zu demütigen vor dir. Ich möchte mir deiner bewusster sein als meiner selbst. Ich erkenne jetzt an, wie selbstsüchtig ich gewesen bin. Deshalb sage ich mich von ganzem Herzen los von aller Ich-Bezogenheit. Ich entscheide mich jetzt, davon abzuwenden. Vergib mir, dass ich in den Umständen und anderen Menschen die Schuld gegeben habe, wenn ich deprimiert darüber war, dass es nicht nach mir ging. Vergib mir, dass ich so sehr mit mir selbst beschäftigt bin. Vater im Himmel, ich habe zugelassen, dass mein Ich zum Gott meines Lebens wurde. Verändere mich von innen heraus, sodass nur du allein Gott bist. Ich weiß nicht wie, aber ich will es. Du sollst Herr über jeden Bereich meines Lebens sein. Vater im Himmel, ich lege mich selbst als lebendiges Opfer auf deinen Altar. Ich werde alles befolgen, worum du mich bittest. Bitte hilf mir, dich mehr zu lieben als mich selbst. Verzehre mich vom heutigen Tag an im Feuer deiner himmlischen Liebe. Im Namen von Jesus Christus, meinem König. Amen.
Danke fürs Zuhören. Das Evangelium von Jesus Christus ist die gute Nachricht, dass Jesus, der Sohn Gottes, für uns gestorben und auferstanden ist. Er hat mit seinem Leben für alles bezahlt, was in unserem Leben nicht gut ist vor Gott. Jeder, der ihm vertraut, kann ein Kind Gottes werden. Ich lade dich jetzt ein, dein Leben Jesus Christus zu öffnen und zu sagen: Komm in mein Leben. Vergib mir, was in deinen Augen nicht gut war. Ich nehme dich als meinen Herrn und Retter an. Ich will dich kennenlernen und mein Leben nach deinen Maßstäben führen. Danke, dass du mich angenommen hast.